Heute geht's in das Franchise-Mekka, über den großen Teich in die USA, direkt nach Orlando, liebe Jausengäste. Ich freue mich sehr. Heute ist mein Jausengast Glenn Kurt vom Baden. Das ist eine Gruppe, die 10 Franchise-Systeme haben und alle speziell im Full-Service-Restaurant-Bereich. Und du wirst uns heute einen Teil davon vorstellen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und da das eine oder andere System zu vertiefen und auch so ein bisschen die Erfahrungswerte aus den USA hier nach Europa zu bringen. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants und wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion und natürlich auch immer dann, wenn internationale Systeme nach Europa kommen wollen. Glenn, kennst du den Dieter Lange?
Was hat er denn noch gemacht? Dieter Lange,
der ist ein Management-Trainer, der hat auch unter anderem ein Buch geschrieben, Das ganze Leben ist ein Spiel. Nein, nicht Das ganze Leben ist ein Spiel, das Buch heißt tatsächlich Gewinner erkennt man, man Startverlierer auch. Aber in diesem Buch schreibt er so, Das ganze Leben ist ein Spiel und hat auch so ein Stück weit dieses leichtlebige Lebensmotto. Und in diesem Sinne, welche Rollen spielst du denn zurzeit in deinem Leben?
Das ist ganz interessant. Also erstmal, wenn sich Leute fragen, hier, da ist ein Amerikaner, der Glenn heißt, der spricht hier wunderbares Englisch, was ist da los?
Deutsch. genau, wunderbares genau. Deutsch.
Achso, stimmt, ja, Englisch-Deutsch, ja, genau. Was ist denn da los? Und es liegt einfach so ein bisschen im Hintergrund. Also ich bin in Amerika geboren, USA, bin als Kind mit 6 Jahren nach Deutschland rüber mit meiner Familie. Und wir sind hier aufgewachsen. Also ich bin in deutsche Schule gegangen, habe ein deutsches Abitur gemacht und so weiter und so fort. Und ich bin erst vor 4 Jahren wieder zurück in die USA gezogen mit meiner Familie. Also eine der Rollen, die ich spiele, ist tatsächlich nur Familienvater. Aber ich habe zwar einen amerikanischen Pass, aber ich habe hier nicht gelebt, ich habe hier keine Ahnung, was geht. Also ich bin auch zum Teil gerade noch so ein bisschen Einwanderer, ne? Also ein bisschen so verstehen, ja, jetzt wenn mein Auto jetzt neu angemeldet werden muss, muss ich denn da hin und wie funktioniert das? Und solche Themen, ne? Also das ist immer ganz interessant und einfach zu sehen, wie unterschiedlich Sachen sind in USA und Europa, aber auch dann auch zu verstehen, warum die anders sind. Das finde ich dann immer interessant, wenn man merkt, das erklärt einiges, ne? Und also ich habe diese Rolle als Einwanderer, als Familienvater und natürlich ich sage auch immer dieses Interkulturelle, ja, also ich muss ja immer versuchen, Leuten in Amerika zu erklären, wie andere Länder funktionieren. Und ich muss auch immer versuchen, den Europäer zu erklären, ja, der durchschnittliche Amerikaner, der kennt halt nichts anderes. Ja, das ist ein Riesenland, ja. Die haben meistens keinen Reisepass, ja. Wenn die Urlaub machen, kommen die vielleicht mal nach Mexiko. Also die sind halt schon in ihrer Blase, in ihrer Bubble so drin. Und da muss man manchmal denen ein bisschen erklären, so warum Sachen einfach anders sind.
Spannend, stelle ich mir sehr spannend vor. Auch natürlich jetzt die Perspektive als Einwanderer. Das finde ich spannend. Und sag mal, deine Kindheit, die du ja dann großteils in Deutschland verbracht hast, war da schon absehbar, dass du einerseits so stark in der Gastronomie, im Unternehmertum aktiv sein wirst?
Also ein kleiner Seitenkommentar, ne? Also wenn ich hier in Deutschland, haben die mich immer gesagt, ja, du bist so amerikanisch, immer so positiv, will was erreichen, will was machen. Und jetzt bin ich in Amerika, sagen, ja, du bist so europäisch oder so deutsch, so bist pünktlich, bist organisiert, bist strukturiert. Ich so, ja, entscheidet euch jetzt mal, ne?
Das Beste aus beiden Welten, ne?
Ich glaube, die Gastronomie, die habe ich für mich entdeckt, mehr zufällig, ne? Also ich hatte einen älteren Bruder, der war 2 Jahre älter und mit 16 habe ich meinen ersten Job in der Gastronomie gehabt, ne? Also nebenbei, neben der Schule, hab Geld verdient und das hat einfach Spaß gemacht. Also hatte wirklich Freude daran, verschiedene Leute, verschiedene Zeitpunkte kennenzulernen, so ein bisschen mit auf den einzugehen und denen einfach was Gutes zu bieten. Und das habe ich, da habe ich Spaß dran gehabt. Und muss ich sagen, nach dem Abitur wusste ich, also ich glaube, ich habe viele junge Männer gerade vor allem das Problem, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und da habe ich einfach in der Gastro weitergearbeitet und dann hatte ich einfach genug, also ich habe noch zu Hause gewohnt, musste nur mein Auto bezahlen und ja, also in der Gastronomie verdienst du nicht viel, aber wenn du zu Hause wohnst und nicht wirklich so viele Ausgaben hast, dann kommst du schon gut mit recht, ne, gerade mit so Trinkgeld. Und so bin ich halt in der Gastronomie angefangen, mir hat die Branche gefallen. Und ich habe dann später dann gesagt, okay, wie kann ich daraus eine Karriere machen? Und habe dann zunächst dann eine Ausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Hotelkaufmann, Fachmann heißt das. Habe wirklich 3 Jahre in einem 5-Sterne-Hotel in Essen, Schlosshotel, Humpot in Essen, die haben mittlerweile Michelin-Stern. Mhm. Und habe da wirklich im Detail dieses sehr gute, sehr Fine-Dining kennengelernt. Hab dann aber dann relativ schnell gemerkt, so, ist halt schwierig im operativen Bereich, weil du viel nachts am Wochenende arbeiten musst und ich habe auch dann links und rechts geschaut, habe gedacht so, also ich finde, ich habe mehr Potenzial als die Leute, die mir jetzt das Sagen haben, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich wahrscheinlich ein Studium dranhängen, weil so studieren wollte ich nicht. Nach dem Abi habe ich gedacht, nee, Schule ist nicht so meins, herumsitzen, Bücher lesen, wie was machen, ne? Wie was tun, ne? Und habe dann tatsächlich dann einen Bachelor gemacht in Hospitality Management und habe dann so meine Karriere da angefangen. Und ich habe dann, also mein erster Job nach dem Studium war dann für Yum Brands, für Kentucky Fried Chicken, in den USA quasi zu arbeiten. Und die haben jemand gesucht, der Standorte findet. Also der guckt, wo neue Standorte sind, mit Eigentümern spricht. Und das fand ich immer super spannend. Ja. Und so habe ich immer mein Thema Gastronomie weiter aufgebaut.
Und somit auch den Weg in die Franchise-Welt. Das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen, aber das hast du jetzt schon mit beantwortet, genau.
Ja, das war so mehr so indirekt. Also ich war so, glaube ich, so ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr bei KFC und da sagt mein Chef so, hör mal, wir brauchen noch jemanden, der so Franchising machen soll. Aber willst du das nicht machen? Ich so, ja, was ist Franchise? Ich kannte das ja gar nicht, ne? Und da sagt er, ja, kein Problem, wir stellen da jemanden ein und der bringt dir das bei und dann machst du das alles, ne? Und das war super interessant, weil ich kannte operativ, ich hatte das betriebswirtschaftliche Wissen, ich kannte das Franchise-Modell so gar nicht. Und ich hatte das Glück, damals wirklich in quasi einen Mentor zu bekommen, muss ich fairerweise sagen, der mich wirklich an die Hand genommen hat, den haben wir von Hallo Pizza geholt, der Ralf Länger, super Typ, und der hat mir alles über das Franchising beigebracht, ne? Der hat mich auch zur Schule des Franchising gesagt, Franchise-Recht, hat mich so in dieses ganze Franchise-Netzwerk auch in Deutschland mit reingebracht, und so habe ich das wirklich von der Pike auf gelernt, und wir haben, obwohl Yum Brands KFC eine Franchise-Organisation ist, haben wir die von null aufgebaut im Betrieb, ne? Weil die gab es nicht. Da gab es keinen Franchise-Abteil oder das war irgendwie, war alles sehr, ja, weil die haben sehr mit Company Stores angefangen und wollten dann den Markt beherrschen, haben Geld bekommen dafür. Und dann ist natürlich die Investition zurückgegangen über die Jahre und dann sollten mehr Franchise-Nehmer dann aktiviert werden. Mhm. Ja. Und ja, so habe ich das wirklich mehr zufällig reingerutscht, aber Gastronomie schon immer gemacht und Franchise jetzt auch schon dann, keine Ahnung, ist jetzt 10 Jahre her, 10, 15 Jahre, die ich das jetzt hier mache, und es ist ein spannendes Modell. Ne?
Mhm. Absolut, ja. Und wie war dann der Weg in die USA?
Das war interessant. Also ich war bei Ich war damals bei Nordsee, war da in der Franchise-Abteilung, habe da den Bereich geleitet. Super spannend, auch das Thema, weil auch da sehr viele Eigenbetriebe waren, die waren auch neu im Franchising. Das war auch so irgendwie so, ja, ich finde es cool, ne? Also Yum Brands, alles organisiert, strukturiert, die wissen, wie es geht, die kennen die Prozesse, und Nordsee, wie viele deutsche Unternehmen, die versuchen es halt, ne? die haben so eine Idee und dann ist es mehr so learning by doing, ja, da passiert irgendwas und dann, ah, okay, das packen wir dann nächstes Mal in den Vertrag rein, und dann war der Vertrag irgendwie, keine Ahnung, so ein halbes Buch und irgendwie auch chaotisch, weil immer irgendwelche Anhänge, Anhang 15 oder was, weil wir gemerkt haben, wir müssen so ein paar Sachen, müssen wir doch mal ordentlich machen. Und da kam Covid, ne? Und während Covid, gerade in Deutschland, da war alles zu. Wir waren bei Nordsee, wir hatten nur Standorte in, Frequenzstandorte in Shopping Malls, und die mussten alle zumachen. Also wir waren von einem Tag auf den anderen quasi bei null Umsatz, ne? Und das war schon so, was passiert jetzt? Ich habe da jeden Tag zu Hause gesessen in irgendwelchen so Konferenzcalls wie jetzt. Jetzt ist das mehr normal. Jeden Tag, weil da konntest du nicht mehr, durfst du nicht mehr ins Büro. Die Franchise-Partner, was machen wir? Wir gehen pleite. Vielleicht geht die Nordsee pleite, wir wissen es alle nicht, ne? War schon sehr stressig und sehr beängstigend, ne? Weil keiner wusste was. Und hatte ich das Glück, dass Lidl, die haben jemand gesucht, die quasi helfen, das Geschäft in den USA aufzubauen. Also sie sind, glaube ich, 2018, 2019 hin, haben die ersten Standorte aufgebaut und die haben halt Herausforderungen gehabt, qualifiziertes Personal in die USA zu bekommen, wegen Einwanderung und so weiter. Und ich hatte einen amerikanischen Pass, für mich war das easy. Ich konnte dann in Deutschland eingestellt werden, konnte trainiert werden und konnte dann das Know-how in die USA rüberbringen. Ich konnte so diese Brücke zwischen den Kulturen sein. Und das war einfach ein Glücksgriff für mich, ne?
Und das war auch okay, auch für die Family und so weiter, diesen Schritt zu gehen, weil es ja doch dann auch ein anderer Kontinent, also nicht so gleich ums Eck.
Ja, das war spannend. Also ich weiß noch genau, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, ja, hier so, was hältst du davon, wenn ich in den USA arbeite? Und die so, ja, also die hatte schon immer so ein bisschen diesen Traum. Und wir waren auch viel im Urlaub in den USA, auch mal in den USA zu arbeiten, zu leben und zu wohnen. Das war irgendwie auch so, als Kind hatte ich sie aufgewachsen durch ihr Vater. Ja, Amerika, das ist so Land der Freiheit, das ist ganz toll. Da müssen wir hin und so weiter und so fort, ne? Und ich habe dir dann gesagt, ja, natürlich, ja, kannst du machen. Aber die dachte, weil ich war damals für Europa zuständig und bin halt viel durch die verschiedenen Länder in Europa gereist, ich dachte, ja, ich bin dann halt, muss halt für eine Woche mal in die USA oder so im Monat oder so. Und ich so, nee, wir müssen da hinziehen. Die so, oh, echt? Und der hat es relativ gut aufgenommen und war natürlich eine riesen Sache. Ne? Ich habe dasselbe gemacht, nur umgekehrt. Und deswegen wusste ich, wie herausfordernd es für Kinder ist. Aber Kinder sind super. Also ich habe auch in halben Jahr habe ich Deutsch gelernt. Meine Kinder sprechen fließend Englisch, sprechen fließend Deutsch. Solange man die Sprachen gut trennt, das ist immer ganz wichtig. Also zu Hause sprechen wir Deutsch und wenn die draußen sind mit ihren Freunden und in der Schule sprechen die Englisch und so hast du beide Sprachen, kannst du wunderbar beibehalten. Ne?
Super. So, und jetzt tauchen wir mal ein in den jetzige Aufgabe. Du treibst die internationale Expansion bei der Datengroup voran. Erzähl doch mal, was macht das aus? Wie groß ist da diese Gruppe? Es sind ja viele Systeme.
Also das ist sehr, sehr, also für mich spannender Arbeitgeber, weil man hat eine Riesenorganisation. Also wir haben über 2200 Restaurants, die meisten davon in den USA und die werden selber betrieben. Also das sind eigenbetriebene Standorte, das ist die Strategie gewesen. So verdienen wir unser Geld, so haben wir den guten Investment und unseren Cash. Und so haben die das die Firma aufgebaut. Ja.
Gibt es seit etwa 40, 45 Jahren, gell?
Ja, genau. Hat. Hat also eigentlich ist es als Spin-off von General Mills, die so Cornflakes und sowas herstellen. Die haben dann eine Restaurantabteilung entwickelt oder haben erstellt und die Idee war, Restaurantkonzepte selbstständig zu entwickeln und davon haben wir noch einige im Portfolio, also Bahama Breeze, Seasons 52, Eddie V's und Olive Garden tatsächlich ist ein künstlich in einer Retorte erstandenes Gastronomiekonzept, was natürlich die dann ausgerollt haben. Und dann sind wir dann jetzt über die Jahre die mittlerweile die Strategie, das sind Fortune 500 Company, wir sind am New York Stock Exchange mittlerweile ist die Strategie halt Konzepte, die gut sind, die wir noch skalieren können, zu kaufen. Ja, also wir haben jetzt einige Konzepte gekauft, also jetzt Chewy's letztes Jahr, so ein Tex-Mex-Konzept, Ruth Chris Steakhouse ist ein Fine-Dining-Konzept, was interessanterweise auch schon Franchise-Partner hatte, auch internationale Franchise-Partner, viel in Asien. Das war auch sehr interessant. Also da das ist so die Wachstumsstrategie, also einerseits durch den Ankauf von neuen Marken, immer aber Restaurant und immer Full-Service, also nicht so QSR-Quick-Service oder sowas, also Full-Service mit Kane, mit Bedienung und so weiter. Und international, weil da die Expertise fehlt oder das einfach auch nicht der Wunsch ist, machen wir das als ein Franchise-System. Genau, also das heißt, ich habe das Glück, eine große Organisation, Prozesse, Know-how hinter mir zu haben, aber noch ein kleines, funktionierendes Team, was sehr flexibel ist und wo man halt auch schnell Sachen erledigt kriegt. Ne? Das ist immer so die große Sache, oh, so ein Riesenkonzern, die brauchen da ewig, bis sie Entscheidungen treffen. Und das ist eine unglaubliche Gelegenheit, dass du wirklich die Unterstützung, die finanzielle Kraft hast, dass du nicht jeden Euro umdrehen musst, oh, kann ich jetzt die Reise machen? Ich habe ja so gutes Reisebudget und so weiter. Aber du hast halt dann noch die Flexibilität, einfach auch Prozesse zu etablieren, weil Daden ja nicht von Natur aus ein Franchise-System ist, sondern das quasi erst über die Jahre, wie letzten, sag ich mal, 7, 8 Jahre erst verstärkt geworden ist.
Sehr spannend. Und das Ganze bei auch knapp 200.000 Mitarbeitenden, das ist ja auch irre. Genau. Ne? Und eben, wie du sagst, über 2000 Restaurants, also gigantisch. Also ich finde, vor allem für den europäischen und noch dazu speziell für den österreichischen Markt, gigantisch natürlich. Nur der österreichische Markt, das ist jetzt das Stichwort, weil wir haben uns eben kennengelernt, da warst du bei einer Tour von der US-Botschaft, oder? Wer war da?
Commercial Services, genau.
Genau, war der unterwegs in Prag, Budapest und Wien, um du und einige Kollegen von dir zu anderen Franchise-Systemen und haben ihm unterschiedliche US-Systeme vorgestellt, die eben in Europa jetzt auch starten wollen. Erzähl doch mal gerne, welche Restaurants da bei dir in Frage kommen, womit ihr so in Europa jetzt loslegen wollt.
Ja, genau. Also das ist so ein Thema. Wir haben uns da ganz genau angeschaut, welche Konzepte am besten passen. Von den 10 Marken, die wir aktuell haben, machen wir 6 im Franchising. Und ich glaube, 3 davon sind am besten geeignet für Europa generell. Europa generell muss man sagen, wenn man sich einfach mal den F&B-Markt anschaut, gibt's immer und den Full-Service-Restaurant-Bereich anschaut, da gibt es kaum ein Land, wo du eine signifikante Kettenpräsenz hast. Also eine Kettenpräsenz hast du schon im Bereich Quick Service deutlich mehr. Aber in den meisten Ländern in Europa ist es unter 10%, was die Full-Service-Restaurants angeht. Also da ist unglaublich viel Potenzial für Full-Service-Restaurants, für die richtigen Konzepte. Und wir haben ein Steakhouse-Konzept, das heißt Longhorn Steakhouse, was sehr gut funktionieren wird. Ist so ein bisschen, wenn du reingehst, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Montana Ranch House. Also wenn jemand Yellowstone, die Serie guckt, da gibt's da ist genauso wie es bei uns in Restaurants aus. Hast du die Sattel, hast du da hängen, hast du die Cowboy-Hüte und die Gürtelschnallen und da kriegst du das 65% des Menüs ist halt Steak, also tatsächlich klassisches Steakhouse. Gibt es ein paar andere Komponenten, aber das ist das, was sehr gut funktionieren wird. In vielen Ländern in Europa, einfach weil es bis auf Frankreich wenig bis gar keine Ketten gibt, die auf dem im Bereich Steak spezialisiert sind. Ne? Das andere Konzept, was viele auch kennen werden, ist das Thema Olive Garden, also amerikanisch-italienische Küche. Natürlich eine sehr, sehr starke Marke in den USA. Auch international sind wir damit am weitesten, haben wir schon 60 Standorte außerhalb der USA.
Und wie viel in der USA?
937 oder sowas. Also wir sind fast bei 1000 Restaurants. Und wir sind noch nicht in Europa. Wir sind aber dabei, jetzt arbeiten mit einem Partner in Spanien zusammen, um das erste Restaurant in Spanien wahrscheinlich im nächsten 2026 zu öffnen. Also da sind wir dran. Und dann von da aus natürlich dann in die anderen Märkte in Europa zu expandieren. Ne? Also Österreich ist ein spannender Markt. Polen, sehr spannender Markt, Deutschland natürlich, Frankreich, UK ist sehr leicht, weil da kennen die viele Leute die Marken, da hast du die Sprachbarriere nicht so. Also das wird so gut funktionieren. Das dritte Konzept, das nennt sich The Capital Grill. Das ist ein Fine Dining Restaurant, wo natürlich auch ein Teil Steak ist. Da geht es mehr um Service, um die Erfahrung. Das ist natürlich ein Thema, was man dann in speziellen großen Städten in Wien gut machen kann, in Prag, in Budapest, da machst du aber nur eins. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt 5, 6 Stück machen kannst in einer großen Stadt, sondern da machst du eins. Ist auch etwas größer, da geht es um Service, um Qualität, da gibt es sehr, sehr gute Steaks, sehr teure Steaks. Also einfach im Vergleich, da bist du in den USA bei $120 im Schnitt, in Olive Garden bist du bei $25 im Schnitt und Longhorn, da bist du so bei $30 im Schnitt. Also das ist dann schon sehr gehobenes Niveau, Preisniveau, gibt's auch sehr, sehr, sehr tolle Gerüchte, Creme Brûlée, natürlich gibt's machen die ja auch, wer ist das deutsche Wort nicht, Lobster, ist Hummer, genau, Hummer gibt es da auch und so weiter. Also ein sehr, sehr gehobenes Niveau, eine große Weinauswahl. Und das sind schon schöne Konzepte, die auch gut funktionieren werden in Europa.
Und vergebt ihr da Masterlizenzen?
Genau, also das ist immer so ein bisschen, muss man immer ein bisschen genau auf die Sprachwahl tippen, weil je nachdem, wo man ist international, ist Masterlizenz, wird meistens ein bisschen anders verstanden. Also Masterlizenz ist klassisch gesehen, es gibt Master-Franchise-Partner und der hat eine gewisse Region und der kann dann Sub-Franchising machen. Mhm. Das ist das, was der typische Amerikaner als Master-Franchiser ansieht. Das machen wir nicht. Also wir machen kein Sub-Franchising. Den Term, den wir benutzen, heißt Area Developer. Mhm. Also wir suchen einen Partner, der ein großes Gebiet hat, ein Land, idealerweise vielleicht sogar mehrere, gerade für sowas wie Österreich könnte man Österreich, Deutschland, Schweiz machen, so eine Dachgeschichte. Mhm. Man könnte aber auch sowas wie Ungarn, Österreich, Tschechien, Slowakei, so eine Geschichte machen, wo man sagt, okay, du kannst in diesem Bereich die Marke entwickeln und du bist der Einzige, der es macht. Also du darfst nicht Sub-Franchise, aber du bist der Einzige, der exklusive Partner. Aber dafür musst du natürlich eine gewisse Anzahl an Restaurants über die nächsten Jahre liefern. Und da sind wir auch nochmal anders als die QSR-Brands aus den USA. Weil die wollen ja ganz andere Zahlen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Also wenn wir sagen, in Österreich für uns wäre vielleicht 5 Restaurants eine sinnvolle Zahl, sind die natürlich dann bei 20 oder 30, ja. Also so die Erwartungshaltung von den Quick Service Brands ist natürlich, was die Anzahl Standorte gehört, riesig anders, ne? Wir sind realistischer, wollen eine Zahl an Restaurants haben, die zu dem Markt, zu dem Partner passen und die ein sinnvolles Wachstum über die Jahre bringen. Und also unsere Restaurants machen einfach auch viel mehr Umsatz. Ja, also im Durchschnitt in den USA musst du alles, was so ein QSA macht, musst du mal 2 nehmen. Ne? Also in Olive Garden macht 5,5 Millionen bei uns und ein McDonald's als Marktführer bei 3,3, ja, und dann so ein Wendy's ist so bei 2 und so Burger King auch bei 2, also wir haben auch mehr Potenzial, Umsatz zu generieren auf einer Fläche, also von daher ist das einfach dann ein anderes Konzept.
Und ihr passt die Konzepte so ein Stück weit, nehme ich an, den Marktgegebenheiten an. Aber ich kann mir vorstellen, dass allein von der Größenordnung, wie groß so ein Standort ist, das müsste ja mindestens in Österreich abgespeckter sein, ne, denke ich so.
Das ist das Gute, weil wenn man auch historisch guckt und auch vielleicht mit, also der Amerikaner denkt, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Punkt. Ja. Also der sagt, wir wissen, was das funktioniert, das machen wir immer so, go big or stay home. Ja, die kommen dann an und wollen dann hier, also dieses, hey, wir haben das amerikanische Modell, das funktioniert und wir machen Copy-Paste in wo auch immer. Glücklicherweise denken wir nicht so. Ne? Also wir verstehen schon, dass man gewisse Anpassungen machen muss, gerade am Markt. Gerade was Größe der Standorte angeht, also sind wir ja ganz anders. Also in international, die wir schon haben, sind deutlich kleiner. In den USA sind ja Riesendinger. Das sind ja keine Ahnung, 500, 600 Quadratmeter für einen Olive Garden, ja. Und da ist ein riesen Parkplatz, das ist ein riesen Gebäude, hat viel auch mit den Bestimmungen zu tun, dass du alles, da muss ja alles binnengerecht sein. Das heißt, du musst ja in der Küche, hast du da Abstände zwischen den einzelnen Zeilen, da kannst du mit dem Auto fast durchfahren, ja. so als Europäer kommst du an, denkst du, yo, hast du hier Platz haben sie in Amerika, ne? Und also was an Standorte angeht, also die Größe der Flächenzuschnitt, ne? Aber auch was das Menü angeht, machen wir auch eine gewisse Flexibilität, ja. Da schauen wir auch, okay, also jetzt in Spanien ist ein super Beispiel. Da ist es so, dass wir also in Olive Garden vorne weg, das ist zwar Italian American Cuisine, aber wir haben da keine Pizza auf dem Menü. Also da gibt's nur Pasta. Aber was man so in Europa kennt, wenn man zu Italien geht, ist es Pizza, Pasta, meistens gemischt. Ja. Also was machen wir? Wir haben einen Pizzaofen, den wir bei anderen Konzepten haben, und der gut funktioniert, der auch schnell ist, wo wir eine gute Pizza machen können. Und das heißt, den werden wir mit in Spanien mit integrieren, wenn 5 Pizzen, also standardisierte Pizzen und eins quasi stellt eine eigene Pizza zusammen drauf machen. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, also wirklich Sachen, wo der Verbraucher in dem jeweiligen Markt sagt, okay, das ist das, was ich erwarte, wenn ich in so ein Konzept gehe, dass wir das zum Menü dazu packen. Ne? Ein anderes gutes Beispiel ist, wir haben ein Longhorn Steakhouse in den Philippinen aufgemacht. Ein Unterschied zu den Philippinen ist, also die Amerikaner, die packen ja Salz und Zucker überall rein, ne? Also und die Steaks sind stark gewürzt, aber auch Vergleich gerade für die Filipinos sehr sehr salzig, ne? Also was wir gemacht haben, ist, wir haben nicht dass die Gewürzmischung verändert, sondern wir haben die Menge an Gewürz verändert, und wir haben es ganz intelligent gemacht. Also das ist wie so ein Salzstreuer, da ist die Gewürzmischung drin und man muss es einmal so von links nach rechts Coast to Coast einmal drauf machen. Wir haben aber die Größe von den Löchern kleiner gemacht, damit dann wieder rauskommt. Ja, das heißt, die operative Ablauf ist der gleiche, aber du hast weniger Salz drauf und das essen die Filipinos und die mögen das, ja. Das sind so Anpassungen, die wir dann auch gemeinsam mit den Franchise-Partnern teilweise bei Markteintritt, aber dann teilweise natürlich auch über die Zeit, wenn wir natürlich mehr über den Verbraucher vor Ort dann auch wissen. Ne? Wenn wir sehen, okay, welche Gerichte werden mehr gegessen, welche Gerichte weniger gegessen und warum ist das so? Und dann kann man Umfragen machen und dann das so ein bisschen besser anpassen, ja.
Zeig, und wie ist das Anforderungsprofil an so einen Area Developer?
Ja, also idealerweise suchen wir jemanden, der schon Gastronomie-Erfahrung hat. Idealerweise ist es jemand, der schon, ja, sag ich mal, irgendwie seine Standorte hat und seine Konzepte hat und dann irgendwo sagt, okay, ich kann damit nicht mehr wachsen. Der einzige, wie ich wachsen kann, ist sich eine neue Marke ins Portfolio bringen. Also wir sind da nicht so, McDonald's ist da, glaube ich, das Extrembeispiel. Die machen McDonald's und nichts anderes. Viele unserer Franchise-Nehmer haben schon andere Marken, andere Gastronomie-Konzepte im Portfolio und arbeiten mit uns zusammen. Und das Gute ist dann auch, wir haben Franchise-Nehmer, die dann erfolgreich sind mit einer Marke, die fangen zum Beispiel mit Olive Garden an, das funktioniert gut. Dann kommen die dann auch irgendwann an ihre Limits, was die Anzahl Standort angeht. Dann sagen, aber guck mal, ich kann auch Longhorn Steakhouse machen, fangen dann mit Longhorn Steakhouse an. Dann sagen die, ich habe aber hier die Möglichkeit, so eine tolle Fläche, eine gute Lage, da brauche ich so ein High-End-Konzept, da kann ich ein Capital Grille reinmachen. Also wir haben auch Partner, viele von unseren Partnern haben auch mehrere von unseren Konzepten. Und das funktioniert sehr gut, weil die einfach mit der Partnerschaft, mit dem Support, mit der Unterstützung, die wir bieten, zufrieden sind. Und die sagen sich auch, hey, dann kann ich quasi den Markt, das Marktsegment beherrschen, ja. Und so funktioniert das auch.
Du, und wie schaut bei euch so dieser Onboarding-Prozess aus? Also vor allem auch die Einschulung, auch da ist ja auch bei McDonald's wird ja oft gesagt 6 bis 12 Monate, was ja auch tatsächlich so ist. Wie schaut das bei euch aus? Findet das dann in Europa statt, USA und so in etwa? Wie lange ist das so der Startprozess, der Support?
Genau, also der Startprozess an für sich ist ja sehr lange, ne? Also wenn wir heute einen Vertrag unterschreiben, bis wir den ersten Standort aufmachen, dann musst du mindestens 12 bis 18 Monate rechnen. Ja. Einerseits hat das damit zu tun, ja, wie sieht's denn aus mit Standortfindung, Genehmigung, Bauen und so weiter und so fort, ja. Also das ist ein Thema, da wir gucken, dass die Designs gucken, wir gucken, dass die Küche passt, geben da Input, teilchen mit den Plänen rum, gucken, dass die Pläne dann von unserer Seite freigegeben sind. Standortsuche, das ist relativ normal. Wir gucken einfach, also muss der Partner einen Standort bringen, wir gucken, dass der passt und geben den frei. Ein großer Teil, gerade in Europa, wird sein, okay, wie sieht die Supply Chain aus? Wie sehen die Produkte aus? Mhm. Das heißt, jetzt zum Beispiel, wir sind gerade dabei in Indien, was zu öffnen. Und da ist sogar so, dass wir natürlich viel mehr vegetarische Gerichte anbieten. Also das heißt, wir arbeiten hier mit unserem Culinary Team, mit dem Team von denen vor Ort. Wir haben viele Rezepte über die Jahre, die wir entwickelt haben, die man quasi auf, wir sagen dazu Scratch, also von Tomaten, Salz, Pfeffer, so wirklich, also nicht irgendeine fertige Soße, sondern wirklich von Null auf die Soße machen können. Und dass wir dann die entwickeln, dann lokal gucken, welche Tomaten brauchen wir, welches Käse brauchen wir, weil Käse ist eine eigene Wissenschaft für sich. Welches Käse brauchen wir, wo kriegen wir das her? Also wir gucken dann, supporten mit unserem Supply Chain Team, also zum Beispiel jetzt unsere Partner haben generell die Möglichkeit, also die Sachen von uns zu kaufen. Dann ist die Frage, ob man die importieren darf, wie die Reglementierungen da sind, oder ob das dann wirtschaftlich Sinn macht, weil mit den ganzen Transportkosten, dann macht es meistens mehr Sinn, lokal halt jemanden zu finden, der das dann auch entsprechend machen kann. Also das ist das Thema Menüentwicklung in der einen Einstiegsphase ist sehr wichtig. Und dann das Thema operative Training. Und da sind wir sehr stark aufgestellt. Also finde ich mega gut. Also erstens, Schritt eins ist, wenn du das erste Restaurant öffnest, dann brauchst du halt einen Director oder sowas, der dann viel mehr, weil das Ziel ist ja, 3, 4, 5 Restaurants zu haben. Da brauchst du jemanden, der perspektivisch dann für diese Standorte verantwortlich ist. Der muss aber das System kennen. Der kommt in die USA man arbeitet 30 Tage, also der ist nicht in den USA vielleicht, der arbeitet 30 Tage in ein Restaurant in den USA und lernt die Standards kennen. Und dasselbe machen wir dann für den Restaurant General Manager oder Restaurantleiter, wie man den nennen will, ja, der wirklich den ersten Standort dann eröffnen soll. Und der macht auch komplett 30 Tage im Restaurant und geht dann zurück. Und die stellen das Team dann ein für den ersten Standort. Und was wir machen, ist, wir schicken dann ein Trainerstab. Ich sage wirklich Trainerstab, weil das ist nicht 2 Leute, das sind 12 bis 14 Leute in der Regel für das erste Restaurant. Ja. Der Franchise-Partner muss die Kosten dafür übernehmen. Jedoch haben wir die Möglichkeit, diese Leute zu schicken. In der Regel sogar haben wir die Möglichkeit, sogar Leute zu finden, die die Sprache, die Muttersprache im Land sprechen. Wir haben 2000 Restaurants in den USA. USA ein Einwanderungsland, da gibt es alle Kulturen, Sprachen und so weiter. Wenn das nicht irgendwas ganz Exotisches ist, haben wir die Möglichkeit, wirklich Leute zu finden, die auch die Landessprache sprechen, dahin zu gehen und wirklich das Team komplett zu trainieren. Also wir fangen eine Woche vorher an, vor der Öffnung, dann hast du ein paar Trockentraining-Tage, wo du ein bisschen so über die Standards gehst. Wir gibt das ganze Trainingsmaterial, das wird auch von uns übersetzt. Mittlerweile gibt es ja Übersetzungsprogramme, die relativ gut sind. Dann machen wir meistens so ein Soft-Opening, so ein Family and Friends nennt sich das, wo man einfach Freunde, Bekannte einlädt, wo man einfach mal guckt, funktionieren alle Geräte, was passiert, wenn alles läuft, geht dann der Strom aus und einfach und dann macht man dann so ein VIP-Event, wo man vielleicht nur geladene Gäste hat oder sowas. Und dann machen wir das Restaurant auf. Und das heißt, wir bleiben dann eine Woche vorher, eine Woche nachher. Dann gehen die meisten nach Hause und lassen wir 2, 3 Leute noch da, um einfach dann nochmal ein bisschen zu unterstützen, zu coachen, zu trainieren. Und so, damit die Leute wissen, was abgeht, ja. Und diesen Support können wir machen, jedes Mal. Die Erfahrung ist natürlich dann, also das Ziel ist natürlich dann über die Zeit, dass die Anzahl der Trainer, die wir schicken, runtergeht und dass sie dann natürlich auf ihre Trainer, die in anderen Restaurants haben, dann darauf zurückgreifen. Ja.
Und dann im laufenden Betrieb ist Marketing, Weiterbildung, solche Themen sind da dann auch von eurer Seite supported.
Ja. Du hast das Thema, also das ist auch mega interessant. Also meistens, also wir nehmen 1% Marketinggebühr. Mhm. Und das Interessante ist, das verschwindet nicht nur, sondern das wird auch, ja, das meistens, das verschwindet, ja, keine Ahnung, da kriegt der Marketing direkt eine Gehaltserhöhung von, ja. Das funktioniert das gefühlt leider häufig. Also wir nutzen das Geld einerseits, um Systeme zu entwickeln, die allen Franchise-Nehmern Vorteile haben können. Teilweise auch Sachen, die vielleicht nicht zwingend mit Marketing zu tun haben. Also wir haben so ein System entwickelt, wo man, das nennt sich Line-Checks, also quasi Qualitätskontrolle, mhm. Dass du an der App hast, dass du dann also als Restaurantleiter durch die Küche läufst, guck, Sachen probierst, schmecken die Soßen, wie die richtig sind, sind die richtig zubereitet, sind die Temperaturen alle korrekt, also sind ist heiß genug, was kalt ist kalt genug, einfach auch um das Thema Lebensmittelsicherheit herzustellen. Das haben wir alles drin, kann man dann auch entsprechend anpassen. Wir haben ein System entwickelt für Haltbarkeit. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich bereite was vor. Wenn ich das klein schneide, wann muss ich es wegschmeißen? Ja, und wann, wie lange ist es noch gut zu verzehren? Haben wir auch so ein Druckerprogramm, dass das alles da hinterlegt. Kannst du alles dann einprogrammieren, dann weißt du ganz genau, kannst du Sticker drauf machen, weißt, okay, das Thema dann Lebensmittelkosten hast du dann im Griff und auch Qualität sicherst du dadurch. Und ein anderes Beispiel dafür ist, dass wir die Musik, das ist ja so ein Thema, so, da haben wir gibt einen Mood Player, heißt das, da kriegst du eine Box zugeschickt, musst du nur in gucken, dass es ein Inlet hat und Stereo hat, in dein Lautsprechersystem angeschlossen ist, und wird immer automatisch aktualisiert. Wir kümmern uns das Thema Rechte, das ist ja auch immer so ein Thema, oh, darf ich die Musik spielen oder werde ich verklagt, wenn ich die Musik spiele? Und ich glaube, wie heißt das, GEMA in Deutschland? Oder so, ja, genau, kommen die, klopfen an meine Tür. Darum kümmern wir uns alles, das ist alles in dieser 1% drin. Und tatsächlich ist es sogar so, dass da fliegen Leute die Köpfe weg, ja, dass wenn jetzt ein Franchise-Partner, der regelmäßig 1% einzahlt, wir gucken, wie viel der eingezahlt hat und dann schauen wir, hey, vielleicht haben wir die Möglichkeit, zwar jetzt nicht viel, aber einen Teil davon an den Partner zurückfließen zu lassen für eine gewisse Marketingaktion. Mhm. Wenn er sagt, okay, ich will jetzt hier einen Social Media Spot machen und so weiter und so fort, ja, dass wir dann teilweise finanziell unterstützen, aber natürlich auch kriegst du Design, die Layouts. Wir sind ein Riesenunternehmen, also wir haben super tolle Videos, super tolle Designs und Layouts, wo der Zugriff drauf hat, also die Marketingagentur vom Partner. Also da bieten wir schon sehr, sehr viel. Und operativ, wir besuchen den Standort mindestens zweimal im Jahr, machen, also wir haben das Thema Auditing nicht outgesourced, also da kommt nicht irgendein Drittanbieter und guckt irgendwie, ja, was sind die Standards und und dann versucht das das sind tatsächlich eigene Mitarbeiter, die in der Regel 10, 15 Jahre schon dabei sind, die Marke in- und auswendig kennen und die dann wirklich auch vor Ort dann einerseits die Qualität und der Standards sicherstellen, aber auch coachen und supporten können. So, hey, das sind Themen, die ich festgestellt habe, das sind so Sachen, worauf der achten muss, und wirklich mit den Restaurantmanagern 1:1 arbeiten, um den natürlich auch dann zu verbessern. Ne?
Sehr gut. Wie kann ich mir bei euch eine Jahrestagung oder ein Partnertreffen vorstellen? Ist es dann überschneidend der einzelnen Systeme oder bleibt ihr da im jeweiligen System quasi treu? Und wie funktioniert das? Das muss ja eine Massenveranstaltung sein.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir, also die Brands selber, die machen jedes Jahr die machen das eigentlich für die eigenen Standorte generell, General Manager Convention. Und alle 5 Jahre, da kommen alle Marken zusammen. Also das war jetzt dieses Jahr in Las Vegas, da waren wir, ich weiß nicht, 4.000-5.000 Leute, ja, und da kommen auch die Franchise-Partner, und da wird schon, das ist schon, da wird auch nicht gespart. Also wir haben, wir haben dann ein Konzert gehabt, wo du da hingehen kannst und so. Also es gibt dann, da waren, also ich kannte die nicht, ich weiß den Namen nicht, das ist eine relativ bekannte Breakdancer in den USA. Aha. Die haben dann so eine Performance gemacht, die ich müsste nachgucken. Aber dann hatten wir ein Konzert von Maroon 5, ja. Also exklusiv für uns, ja, für 3.000 Leute, ne? Da war schon cool, ne? Also ich war schon relativ nah an der Bühne und hab Film gemacht und so mit dem Handy. Also heutzutage hören hier nicht die Musik mehr, sie stehen mit den Handys, das fand ich ein bisschen doof. Also das ist schon cool, das ist schon beeindruckend. Ne? Aber sonst ist es halt dann jedes Jahr für die einzige Marke. Und das ist auch eine größere Veranstaltung, aber nicht so ein Riesen-Event. Ne?
Ja, okay. So, jetzt haben wir auch schon einiges über Essen gesprochen. Das ist natürlich in der Franchise-Jause perfekt platziert. Du kennst nämlich an den Begriff, oder? So aus deiner Deutschlandzeit, die Jause. Die gute österreichische Jause.
Ich muss fairerweise gestehen, ich musste tatsächlich den Begriff nur mal nachschlagen, weil der wird gar nicht so in Deutschland so, also ja, vielleicht nee. In Süddeutschland wird der Begriff Jause so gar nicht verwendet, sondern da muss ich gucken. Ich habe geguckt, Snack, die Übersetzung in Englisch ist halt Snack, also okay.
Ja, genau, ganz genau. Also bei uns in Österreich meint man meistens so am Nachmittag irgendwie so einen Snack, ja, salzig oder süß. Was ist denn so bei dir dann so am gut gedeckten Jausentisch oder auch gerne jetzt bezogen auf eure Restaurants? Was magst denn du da am liebsten?
Also ich muss eine Sache reinwerfen, ja, weil ich die schon sehr vermisse. Also ich vermisse tatsächlich so eine gute Brotzeit. Also das habe ich schon sehr genossen, als ich in Europa war. Das Frühstück so gutes Vollkornbrot und dann so eine ordentliche Wurst und Schinken und Käse aus so weiter. Das ist schon, das kenne ich hier nicht. Also die Frühstück alle Eier und so. Das habe ich schon, das fand ich schon sehr cool. Also das ist so ein Thema. Also ich bin ein großer Fan von unserem Konzept, das heißt Yard House, und die haben ein Gericht, das ist der Hammer, das nennt sich Poke Nachos, also das sind, das ist so eine Mischung aus Nachos mit hawaiianischen Einfluss, also da ist so ein bisschen, da ist eine Soße drauf, da ist Thunfisch drauf, da sind Avocados drauf, da ist so eine mega, mega Soße drauf, ein bisschen Seaweed, was ist das denn, das ist,
Caesar?
Keine Ahnung. Nee, Seaweed, nee. Das ist aus dem Meer, was in Japan, womit die auch die Sushis einrollen.
Ah, so Algen-mäßig?
Algen, ja. genau. Seaweed, genau, Algen. Algen sind da so ein bisschen drauf und so, ist mega lecker. Bestelle ich jedes Mal, wenn ich da bin, und ist auch ein Appetizer und
das ist fantastisch auch, ja.
Das ist mega lecker. Mega lecker, ja.
Du sag, und aus deiner langen Zeit jetzt auch schon im Franchising, was war da einer deiner wesentlichsten Learnings?
Wesentliche Learnings ist, jedes Franchise-System ist anders. Kommt immer darauf an, welchem... jedes Unternehmen, jedes Franchise-Unternehmen macht eine gewisse Entwicklung. Und es ist immer ganz wichtig zu schauen, welche Entwicklungsstufe sind die, gerade was das Bereich Franchising angeht, um so ein Gefühl zu bekommen, okay, auch als Franchise-Nehmer, macht das für mich da Sinn oder macht das nicht Sinn? Also klassischerweise in den frühen Stadien von einem Franchise-System in Entwicklung sollte der Franchise-Geber Partner suchen, die operative Expertise mitbringen. Ja, also wenn man sich das mal anguckt, also gibt's ja ganz viele Beispiele, gerade im Restaurantbereich, wo die ersten Franchise-Nehmer wirklich das System und die Menü und wirklich geprägt haben. Ja? Also KFC, der Bucket, das war der erste Franchise-Nehmer. Ich glaube, der Big Mac wird auch ein Franchise-Nehmer, der das entwickelt und so weiter. Also das sind dann tatsächlich, braucht man Experten in dem Bereich, weil man natürlich dann auch als Systemzentrale davon noch sehr gut lernen kann. Und da ist aber wichtig, diese Partnerschaft zu haben, also diese Offenheit zu haben und diese Bereitschaft zu verstehen, okay, ich als Franchise-Geber bin nicht ich bin nicht hier das Allheilige, das Mekka, ich bin nicht das Zentrum des Wissens und der Macht, sondern das ist eine Partnerschaft, wir arbeiten zusammen, um gemeinsam uns voranzubringen. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, diesen partnerschaftlichen, diese Zusammenarbeit zu haben. Und dann kann man zusammen sehr, sehr erfolgreich sein, ja. Und dann später, je nachdem, wie weit man, und es, wie gesagt, ist es wichtig, die richtigen Partner ausgesucht. Das ist, ich sag's immer, das ist wie eine Hochzeit, ja. In guten und in schlechten Zeiten, ja. Also wirklich, die Qualität der Partner und des Franchise-Gebers merkst natürlich dann, wie in einer Beziehung, in der Ehe, merkst du erst wirklich, wenn es hart auf hart kommt, dann merkst du, okay, sind das die richtigen Partner? Und das ist leider so ein bisschen das Thema, deswegen bin ich froh über meine Rolle. Ich bin nicht gezwungen, Franchise-Verträge abzuschließen, um weiter zu wachsen und Geld zu verdienen, sondern ich kann wirklich wirklich langsam qualitativ wachsen im Franchising. Und viele Franchise-Unternehmen haben nicht diesen Vorteil. Die müssen irgendwie schnell wachsen, um natürlich auch die Systemzentrale zu finanzieren. Und dann neigen die leider dazu, einfach auch Partner zu nehmen oder einfach auch nicht so ein bisschen Kompromisse zu machen. Ja. Und dann hast du 3-4 Jahre später, musst du den ganzen Schlamassel so ein bisschen aufräumen. Ne?
Genau, dann ist das Wachstum doch wieder langsamer. Ne? Aber das ist ja, genau. Ja, das ist das Thema. Sag, und kannst du noch so ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr die Eignung prüft? Welche Stadien sind da, werden da durchlaufen?
Das variiert von System zu System. Ne? Also und auch gerade, was für Partner du suchst. Ne? Also wir suchen ja Partner wirklich, da gibt es nicht viele davon, die eine Menge Kapital mitbringen, die bereit sind, auch über mehrere Jahre wirklich das Thema aufzubauen, die nicht davon abhängig sind, dass der erste Standort sofort Geld verdient, sondern die verstehen, mit dem zweiten, dritten Standort entstehen Synergien, dann wird auch die Rentabilität besser über die Zeit, und die auch in der Lage sind, das finanziell auszuhalten. Ne? Da geht es vielmehr darum, die Liebe für die Marke, weil das ist ja das Thema. Die sind dann schon irgendwo auf dem Level, wo es dann drum geht, ja, ich habe ja relativ viel Geld, also muss jetzt nicht noch irgendwas Neues machen. Ich kann ja auch hier ein anderes Konzept machen, gibt ja genug Steak oder italienische Konzepte, kann ich auch die machen. Und da muss man weg von diesen rationalen Entscheidungen, so hey, das ist die Rentabilität, die ich mir verspreche. Nein, da braucht man wirklich diese Begeisterung für die Marke. Das ist, glaube ich, für uns in unserem Bereich in Pfarrerphysik, glaube ich, sehr, sehr essentiell. Mhm. Weil sonst wird das dann natürlich relativ schnell zu so einem Investment, wo man guckt, hat ja jetzt nicht so viel Geld gebracht, wie ich gedacht habe. Ich habe hier drüben ein Konzept, warum ich mehr verdiene, schiebe ich meine Ressourcen lieber dahin. Also dass man dann das wollen wir nicht. Das wird keine langfristige gute Partnerschaft, sondern man muss tatsächlich die Marke und auch das Essen mögen. Also wenn ich mit den Leuten in ein Restaurant gehe und die bestellen was und die probieren das und die sind dann begeistert von der Qualität, von dem Service, von der Ambiente, dann weiß ich, okay, das sind gute Partner. Aber wenn die dann, was sind da die die Personalkosten sind relativ hoch, verstehe ich. Aber der erste Gedanke muss wirklich Begeisterung sein. Und ich man kann damit Geld verdienen, ja, wir haben genug Standorte, wir sind jetzt mit Olive Garden 60 Standorte in über 20 Ländern, funktioniert in verschiedenen Ländern, man kann damit Geld verdienen, wenn man es richtig macht, man muss aber es einfach wollen, man muss wirklich die Begeisterung für die Marke haben.
Und welche Werte habt ihr da im Unternehmen? Weil ich glaube, das ist auch immer so, dass man einfach dieselben Grundwerte teilt. Ne? Das, glaube ich, ist auch ganz was Wesentliches, weil wir sagen immer ganz gern, Franchising ist People Business. Und ich glaube, über die Werte entsteht dann eben auch diese Annäherung und diese, die eben auch nachhaltig hält. Ne? Dass man eben nicht beim ersten Problem gleich ausflippt, sondern ja, die Grundwerte einfach so stabil sind, dass man sagt, okay, dieses erste Problem werden wir gemeinsam lösen. Welche Werte habt ihr da?
Und das ist sehr, sehr spannend, weil das ist ganz wichtig, dass man wirklich ein gemeinsames Wertesystem hat. Das ist aber gerade in so Konzernen, also so wie ich, ist es natürlich sehr schwierig, das zu greifen, weil das natürlich auch von den individuellen Führungspersönlichkeiten dann schon irgendwo sich ändern kann, zum gewissen Teil. Ja, also klar, es gibt Sachen, die an der Wand stehen, ja, und da gibt es, wie sehr lebe ich das, ja. Und das ist das Gute, deswegen habe ich mich auch für Dan entschieden, und weil mein Chef, der Brad Smith, der macht das internationale Franchising, der war lange international unterwegs, hat im Mittleren Osten lange gelebt, hat da Systeme aufgebaut, und der ist halt international versiert. und der versteht das Konzept. Wir sind da, dem Partner zu helfen. Also die Rolle des Franchise-Gebers ist, das System weiterzuentwickeln, zu verbessern, damit die Partner davon profitieren. Wenn es dem Partner gut geht, geht es uns gut. Ja. Und das ist gerade so ein Verständnis, was man im Franchising braucht, was aber nicht jeder Franchise-Geber hat, weil die das Franchise-Thema nicht kennen oder einfach die Organisation mittlerweile so groß ist. Da geht es nur um wirtschaftliche, finanziellen Zahlen, da geht es gar nicht um die Partnerschaft. Da geht es einfach darum, okay, wie können wir noch ein bisschen mehr Kosten auf den Franchise-Nehmer, wie können wir noch ein bisschen mehr von den Partnern kriegen. Das ist dann mehr wie so eine, wie das Verhältnis verändert sich dann mehr so wie ein Zulieferer weißt du? Ja. Dass man sagt, okay, ich will jetzt meinen Zulieferer da die besten Preise, muss noch ein bisschen drücken. Mehr so eine Beziehung, ja. Das ist so eine gewisse Abhängigkeit, aber man spricht auch nicht gerne miteinander, weißt du?
Ja, genau. Nee, das ist ja genau in unserem Sinne dieses Fairplay-Franchise. Die Waltraud Martius, die Synchron-Geschäftsführerin, kennst du, hat genau. Ja das Buch Fairplay-Franchise geschrieben, wo man genau eben diese Werte, dass das im Prinzip jede Entscheidung, alles, was im System passiert, muss Win-Win-Effekte haben. Und genau. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, ja. Glenn, du, wir könnten jetzt noch lange, lange weiter plaudern. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal wieder machen. Ich bin ganz sicher, dass wir uns wieder mal begegnen werden, vor allem wenn euch hoffentlich ganz zeitnah der Einstieg in Europa gelingt. Und da freue ich mich auf unser Wiedersehen, wünsche euch viel Erfolg und sende sonnige Grüße aus Wien in die USA. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Gerne.
Internationalen und globalen Einfluss wird es auch bei der FEX, der größten Franchise-Messe im deutschsprachigen Raum, vom 6. bis zum 8. November in Frankfurt geben. Neben bunten, vielfältigen, zahlreichen Ausstellern gibt es auch ein spannendes Bühnenprogramm, einige Masterclasses, beispielsweise auch die von Synchron, Expansionsstrategien, so vermeiden sie Stolpersteine bei der Partnergewinnung. Auf der einen Seite gibt es Einblicke für neue Franchise-Systeme, wie gewinne ich die ersten Franchise-Partner, gleichzeitig auch Ideen, wie kann ich meine Expansion professionalisieren und optimieren als bestehendes Franchise-System. Also viel Know-how und viele Input von unserer Seite. Die Anmeldung zur Franchise-Messe geht über kostenlose Online-Tickets mit dem Promocode 3457. Das Ganze ist bis zum 4. November möglich. Und die Anmeldungen für die Masterclass sind auch schon möglich. Die weiteren Infos vernetze ich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, ein herzliches Servus aus Wien.